Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören als Predigttext auf 5 Verse aus dem Johannesevangelium aus dem 1. Kapitel, die Verse 45 bis 49. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Nathanael spricht zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortet ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses wunderbare, tolle Evangelium, in dem uns berichtet wird, wie Nathanael zum lebendigen Glauben an dich findet, Herr. Wir wollen jetzt in der Predigt uns darüber Gedanken machen, was es bedeutet, dass Menschen zu dir kommen, wie Menschen bekehrt werden von dir, Herr. Aber wir wollen darüber nachdenken, aber wir brauchen für dieses Nachdenken, für unser Hören und für das Predigen deinen guten Geist, damit wir das verstehen können, was du uns zu sagen hast. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Thema des Gottesdienstes: zu Jesus kommen. Dazu habe ich diese 5 Verse herausgezogen aus dem Johannesevangelium und ich habe dieser Predigt eine Überschrift gegeben: das Paradigma einer Bekehrung, wie Nathanael zu Jesus findet. Also eine beispielhafte Geschichte dafür, wie eben Menschen, wie ein Mensch zu Jesus, zum Herrn, zum Heil kommt. Ich habe 3 Punkte mitgebracht, die so ein Stück weit ja Schritt für Schritt zeigen, wie Nathanael ja zur Bekehrung kommt. Und wir wollen daran lernen, dass das heute im Prinzip nicht anders ist. Dass wenn Menschen zu Jesus kommen, dass sie dieselben Schritte durchmachen. Der erste Punkt: Nathanael, ein skeptischer Mann. Der zweite Punkt: Nathanael, ein eingeladener Mann. Der dritte Punkt: Nathanael, ein überzeugter Mann. Das erste: Nathanael, ein skeptischer Mann. Ein skeptischer Mann. Da heißt es im Vers 46: Und Nathanael sprach zu Philippus: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Absolute Skepsis. Also Philippus hatte da sein Sprüchlein aufgesagt, ist auch begeistert gekommen, aber Nathanael war skeptisch. Er bezweifelte das Urteil, das Philippus hier aussprach, dass das wirklich der Messias ist, dass er derjenige ist, von dem die Schriften künden. Und zwar hat er ein Vorurteil, das Vorurteil, der kommt ja aus Nazareth. Das ist nicht mal Judäa, das ist Galiläa. Wir würden heute sagen Ausland, das gilt nicht richtig. Und dann war Nazareth eine Stadt, die hat damals einen sehr schlechten Ruf gehabt. Zudem stand in den Schriften, dass der Messias, bei Micha steht das, aus Bethlehem kommen sollte. Und die Skepsis war hoch bei Nathanael: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist eigentlich schon alles erledigt. Er zweifelt. Und das ist auch gar nicht so unverständlich, wenn man weiß, was damals los gewesen ist. Damals in Israel, das war so ein bunter Markt der Möglichkeiten. Das war nicht eine homogene Gesellschaft, die da nur so einen Glauben gehabt hätte, der so abgeschlossen gewesen wäre, sondern da kam ganz vieles zusammen, was auf die Leute einstürmte. Da gab es die griechische Gnosis, so eine Erlösungslehre. Da gab es römischen Götterglauben, da gab es hellenistische Philosophien, da gab es ägyptische Mysterienkulte, babylonische Mythen und natürlich ganz viel unterschiedliche Ausprägungen im Judentum, ganz viele Lehrmeinungen. Und es gab immer wieder Leute, die auch aufstanden aus dem Judentum, die sagten, ich bin der Messias. Und ihre Jünger hatten und sagten, das ist der Messias, das ist der Gesalbte, das ist der neue König halt nicht. Und so ist es nicht unverständlich, dass Nathanael skeptisch war. Bei dem vielen, was schon auf ihn eingeplätschert gewesen ist in seinem Leben, da war er skeptisch gegen jetzt noch jemanden, der gekommen ist. Er war ein skeptischer Mann. Das ist heute übrigens auch. Also wenn wir Mission betreiben, wenn wir von unserem Herrn und Heiland reden, dann erleben wir es immer und immer wieder, die Skepsis der Menschen. Menschen, die schon so vieles gehört haben und dann kommen wir auch noch, so in Anführungszeichen Zeugen Jehovas Leid, nicht? Da kommen wir mit unserem Jesus und die haben doch alles in Ordnung, die haben sich doch eingerichtet. Skepsis und Vorurteile. Und das ist nicht nur zu Zeiten Jesu so gewesen, nicht nur heute. Zu allen Zeiten ist es so gewesen, wenn Menschen versuchen, andere zu Jesus einzuladen, dann begegnet ihnen Skepsis. Es gibt einen großen christlichen Schriftsteller aus dem 17. Jahrhundert, John Bunyan. Das ist der, der dieses Buch geschrieben hat, Pilgerreise zur seligen Ewigkeit, eines der wirkkräftigsten christlichen Bücher, die je geschrieben worden ist. Und der hat eine ganz berühmte Allegorie, so eine Kurzgeschichte geschrieben, die heißt Der Heilige Krieg. Und in dieser Allegorie, in dieser Kurzgeschichte, also in dieser Beispielgeschichte, schreibt er, dass Immanuels Truppen, also Jesu Truppen, zur Stadt der Menschenseele durchdringen wollen, um sie zu retten. Aber, dass eben diese Stadt der Menschenseele bewacht wird von Diabolos, also dem Feind Immanuels, und der seine Streitkräfte aufstellt, um es nicht zuzulassen, dass eben Immanuels Truppen zu eben dieser Stadt der Menschenseele kommen. Und Immanuels Truppen greifen an einer Stelle an, so heißt es in dieser Allegorie, nämlich am Ohrtor. Am Ohrtor. Damit macht Bunyan deutlich, dass eben die Bekehrung nur über das Wort geschehen kann. Und sie versuchen, über das Ohrtor einzudringen, aber der Diabolos, er stellt Wächter vor das Ohr. Und der Leiter, der Hauptmann der Wächter, das ist der Herr Vorurteil. So heißt er in dieser Geschichte, der Herr Vorurteil, der Herr Skepsis. Und er lässt es gar nicht zu, dass eben Immanuels Truppen, jetzt ein Bild runtergebrochen, dass Jesu Botschaft in das Herz hineindringt, sondern am Ohr ist Schluss. Es gibt so viele Vorurteile, so viel Skepsis bei den Menschen, dass die Wahrheit des Evangeliums sie nicht erreicht, dass sie unzugänglich davor sind, weil es einfach sie blockiert. Und das, was Bunyan da in dieser Geschichte ausdrückt, was damals schon vor über 300 Jahren so war, das ist heute ganz genauso. Wir bezeugen das Evangelium, Gott sei Dank tun wir das. Wir sprechen Menschen an, ich weiß, dass viele von euch das in ihrem Leben getan haben, in ihrer Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Aber sie sind auf taube Ohren gestoßen. Ohren, die verschlossen waren. Verschlossen waren vom Widersacher. Verschlossen waren, dass obwohl Jesus Christus in sein Eigentum kam, so heißt es auch in Johannes 1, die Seinen ihn nicht aufnahmen. Die Ohren waren verschlossen. Die Menschen sind skeptisch. Und ihr alle kennt dann die Dinge, die dann kommen, die intellektuelle Skepsis, halt nicht, die gibt es auch in der Bibel schon, nicht, als Paulus auf dem Areopag predigt, nicht, wir wollen nicht ein andermal reden, nicht, da kommt er nicht mit der Goliathenphilosophie, nicht. Viele Menschen, die sind intellektuell skeptisch, nicht, weil das, was wir vermeintlich erzählen von Jesus, nicht kompatibel ist mit ihrem naturwissenschaftlichen Verständnis. Es gibt soziale Skepsis, nicht, auch hier, sagt er, was kann aus Nazareth kommen, nicht, der hat die falsche Herkunft, nicht, deshalb kann er nicht der Messias sein, das ist bei Nathanael soziale Skepsis. Auch sowas gibt es bei uns, so nach dem Motto halt nicht, die Juden halt nicht. Es gibt immer noch so einen tiefen Antisemitismus bei vielen Menschen. Und deshalb können sie mit Jesus nichts anfangen, weil er ja Jude war. Es gibt finanzielle Skepsis. Was soll es wohl werden halt nicht, mein geliebtes Geld, nicht? Haben Menschen ein tiefes Verständnis halt nicht, wenn das nicht mehr Chef meines Lebens ist, wenn das nicht mehr mein Hauptgott ist, wenn ich jetzt zu Jesus finde halt nicht. Da macht man zu, nicht? Der reiche Jüngling, der kann letztlich zu Jesus nicht kommen, weil sein Gott, weil seine Skepsis da ist. Was gibt es denn mit meiner Kohle halt nicht, wenn ich diesem Jesus nachfolge? Es gibt ganz viele skeptische Dinge, ganz viele Vorurteile, die das behindern, ganz so wie bei dem Nathanael. Und wenn ihr evangelisiert, und ich werde euch gleich bei den Abkündigungen dazu aufrufen, jetzt geht mal hin, ich habe ja gesagt, wir kommen in die heiße Phase, in 4 Wochen wollen wir Evangelisation machen, dann ist es etwas ganz Klares, dass ihr auf Skepsis stoßen werdet. Ihr seid das schon Und wenn ihr weiter von Jesus reden werdet, dann werdet ihr auch zukünftig auf Skepsis stoßen. Darauf müsst ihr vorbereitet sein. Und da dürft ihr nicht frustriert sein, wenn das passiert, sondern das kommt immer wieder vor. Man muss ganz häufig gegen Dinge anlaufen. Manches ist auch Vergeblichkeit. Apostelgeschichte 7 halt nicht, da verkündigt Stephanus das Evangelium halt nicht. Und dann sagt ihn aber auch zum Schluss seiner Rede dort halt, ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, die euch dem Heiligen Geist widersetzt. Das ist bei manchen Menschen so. Und dann bringen sie ihn um, da steinigen sie ihn. Das gehört mit dazu, dass wenn wir vom Evangelium sprechen, wir wissen müssen, dass die Menschen, denen wir das Evangelium verkündigen und die noch nicht wiedergeboren sind, dass sie uns mit Skepsis begegnen. Ich werde am Mittwoch eine Bibelstunde halten. Da wollen wir uns mit auseinandersetzen, was so die Hauptargumente sind, nicht, die den Menschen bringen. Das kennt ihr auch, nicht? Man erzählt Menschen von Jesus und dann haben die ihre Standardargumente, nicht? Dann geht es dann los. Ja, wenn es denn so einen Gott gäbe, nicht? Wie kann er denn Leid zulassen, nicht? Wie kann er den Ausschuss zulassen? Oder ich habe doch einen Glauben an Gott, nicht? Was muss ich denn jetzt noch zu Jesus finden, halt, nicht? Oder die Kirche, die hat doch so viel Schuld auf sich geladen, halt, nicht? Was die Mittelalter alles gemacht haben, deshalb brauche ich da gar nicht sonst glauben. Komm mir bloß nicht mit deinem Jesus, halt, nicht? Oder dann auch so eine Standardgeschichte, halt, nicht? Ja, wie ist das mit den anderen Religionen? Ja, du kommst ja mit deinem Jesus, aber wie ist das mit dem Hinduismus, mit dem Buddhismus, halt, mit dem Islam? Die reden doch alle auch von der Wahrheit, nicht? Es ist ganz häufig so, dass dann viele Christen einpacken. Die sagen jetzt zum Schluss halt nicht. Die haben keine Antworten darauf und dann hören die auch auf, nicht? Die haben eine so eine Antwort gehört, dann war es das. Das ist wichtig. Wir müssen auch ein Stück weit, man nennt das Apologetik, auch bereit sein und auch fähig sein, christlichen Glauben zu erklären, auch zu verteidigen, auf diese Fragen eine Antwort zu finden. Ich sage das ganz deutlich, damit machen wir niemanden zum Christen. Das kommt gleich auch noch nicht, dass Jesus alleine das tut. Er kann alleine jemanden überzeugen. Aber wir sollen auch sprachfähig sein und wir sollen uns nicht dann direkt das erste Mal abweisen lassen, wenn jemand kommt mit so einer Standardfrage, mit so einer Standardäußerung, in der er sich dann versteckt. Deshalb am Mittwoch in der Bibelstunde wollen wir schauen, welche Antworten man geben kann. Also nochmal, keine Angst, das ist nicht, wir werden Zeugen Jehovas, wir werden nicht gedrillt, ihr müsst dann das sagen, was Pastor Latzel denkt. Aber ich habe das immer wieder bei euch gehört, dass gesagt wird, ja, was soll ich denn sagen, was kann ich denn sagen? Ich möchte euch so ein bisschen am Mittwoch einführen und mitnehmen, was man machen kann, wenn man eben diesen skeptischen Menschen mit ihren Vorurteilen begegnet. Denn das ist toll, wenn die uns mit ihrem Standardvorurteilen begegnen, da kann man vorbereitet sein, nicht? Und da kann man Antworten finden, da kann man sie locken, dann kann man sie einladen. Und darum geht es ja halt nicht. Wir begegnen skeptischen Menschen, wie eben der Philippus, dem Nathanael, und dann kommt er mit etwas und dann lädt er ihn ein, dann lockt er ihn. Und damit sind wir beim zweiten Punkt der Predigt, Nathanael, ein eingeladener Mann. Ja, der Nathanael begegnet dem Philippus mit Skepsis, dem, was er da sagt, aber der Philippus spricht einfach die Einladung aus. Komm und sieh es. Komm und sieh es. Philippus und Nathanael. Nathanael ist übrigens in den anderen Evangelium der Bartholomäus. Die hängen eng miteinander zusammen. Die scheinen hier schon befreundet gewesen zu sein und auch während ihrer Zeit als Jünger sind sie zusammengegangen halt nicht. Die sind ganz eng beieinander. Und Philippus lädt da einen engen Freund ein zum Glauben. Er lädt ihn ein. Und das ist ganz wichtig für Mission, dass Menschen bereit sind, andere einzuladen. Also es ist schön und gut, wenn sonntags klar das Evangelium von der Kanzel verkündigt wird. Das ist wichtig, das ist der Grundstein. Aber es ist wichtig, dass die Menschen es auch hören. Und die, die jetzt noch in ihren Betten liegen in Bremen, die jetzt noch am Frühstücken sind, die nicht kommen, an denen geht es vorbei. Da ist es wichtig, dass andere hingehen und einladen. Kommt, kommt euch. Und es ist auch toll, dass wir Evangelisation machen dürfen, dass Lutz Schäufler kommt im Oktober. Aber es bringt nichts, wenn wir uns da alle treffen, alle, die wiedergeboren sind und das anhören und sagen, das war eine super Predigt. Also wenn das ein Nicht-Wiedergeborener hören würde, der könnte angesprochen werden. Also er hat es richtig gut auf den Punkt gebracht. Es ist wichtig, dass im Oktober Menschen kommen. Und das ist an euch. Das ist eine Gelegenheit, Menschen einzulegen. Ich fordere nichts und verlange nichts. Meine Güte, wer bin ich halt nicht? Und ich will hier keinen Druck aufbauen. Aber vielleicht habt ihr ja selber die Not in eurem Herzen, dass ihr sagt, Mensch, mein Kind, mein Enkelkind, mein Nachbar, jetzt ist nochmal die Gelegenheit. Geht einfach nochmal hin und ladet ein. Kommt doch mit. Hör es dir doch an. Komm und sieh es. Und bitte fangt nicht an, so mit der kleinen Münze einzuladen. Also der Philippus kommt ja nicht mit dem kleinen Programm, nicht? Der sagt ja nicht so nach dem Motto, also der hat ein ganz tolles Gewand genäht, dieser Jesus, und toll gemochte Sandalen, die er anhat, nicht? Und auch das Haar ist sehr gepflegt, nicht? Sondern der sagt halt nicht, wir haben den gefunden, von dem im Gesetz steht halt, nicht? Der Messias, hier geht es ums Ganze, der wirbt mit dem Ganzen. Und wenn ihr einladet, dann geht nicht und sagt, ja, du, die Abendveranstaltung bei Martini, die werden richtig schön werden. romantische Atmosphäre, wenn das Kerzenlicht da leuchtet halt nicht. Nachher gibt es auch noch einen toll vorbereiteten Snack. Ja, und der Evangelist, der kann so gut Gitarre spielen. Kann der, gar keine Frage. Aber das ist nur ein Nebenprogramm. Das, wozu wir einladen, das ist zum Leben mit dem lebendigen Gott. Und dass, wenn man das findet, dass man ewiges Leben gibt. Und das erzählt den Leuten auch. So haben wir es übrigens auch genannt, die Evangelisation. Jesus erlebt. Wir machen nicht hintenrum so ein bisschen verklausuliert oder sonst was, sondern direkt in die Mitte. Wir wollen von Jesus sprechen, damit Menschen den erleben, damit sie zum lebendigen Glauben kommen. Und da können wir richtig auf die Sahne hauen mit diesem Jesus. Ich sage das mal so ein bisschen flach. Richtig werben. Wisst ihr, ich habe immer wieder den Eindruck, wir verhalten das so flach. Nicht? Man spricht gar nicht um das Zentrum, um die Hauptsache, sondern außenrum. Das ist wie wenn ihr Bayern-Fans wärt und würdet jemanden einladen wollen, ins Stadion nach Bayern mitzukommen, würdet dann so sagen, ja, wisst ihr, die Bayern, die machen so schöne Eintrittskarten. Ganz tolle Sachen. Und die Sitze im Stadion, die sind so schön gestrichen halt. Und es ist auch nicht weit bis zum Starnberger See, nicht? Wenn du Bayern-Fan bist, dann sagst du, wir haben den besten Tormann auf der Welt halt, nicht? Wir haben die besten Stürmer halt, wir sind die beste Mannschaft, wir stehen finanziell am besten. Ah, komm mit, guck dir die Stimmung an in unserem Stadion halt, nicht? Das ist Fußball, wie er besser nicht geht. Und so bitte, ladet auch ein zu Jesus Christus halt, nicht? Hier geht es um dein Leben und dein Sterben halt, nicht? Hier geht es um den Herrn der Welt, dazu bist du eingeladen. Da können wir richtig werben, da können wir uns von der Welt lernen. Nicht? Die Welt hat da keine Hemmung. Die haben nichts zu bringen, aber die mahnen die ganz große PR-Maschine. Ne? Könnt ihr gucken nach Griechenland. Als dieser Tsipras gewählt werden wollte, da hat er versprochen, nicht? Habe ich mir nochmal rausgeguckt, Wahlprogramm vor einem Jahr, nicht? Weihnachtsgeld für Rentner wird wieder eingeführt, halt, nicht? Mindestlohn raufgesetzt auf 750 Euro, Steuerfreibetrag, nicht? So viel Steuern, alles abgehört, hat er alles behauptet vorher, gemacht hat er nichts. Die Leute stramm belogen, nicht? Nichts gemacht, einfach gelogen wurde, Ministerpräsident, nichts umgesetzt. Wir wissen, da gab es Sachzwänge, das wusste aber vorher schon jemand. Aber die Leute haben sich gerne mit reingenommen mit den Versprechungen und dann sind sie gekommen. Wenn der gesagt hätte, wie die anderen hier, so nach dem Motto, oh, wir müssen hart sparen, wir müssen, hätte kein Mensch gewählt, nicht? Die wären nicht gekommen. Ich habe mal mit einem Banker gesprochen, einem Kollegen, der hat gesagt, wenn wir den Leuten anbieten, so Verzinsungen von 2%, die solide sind, da schließt keiner Verträge ab. Aber wenn wir so ein bisschen, auch wenn wir es einschränken, so mit den großen Zahlen winken, so ab 15%, die eventuell sein könnten, da wären die schwach. Ne? Die realisieren sich zwar nicht, aber man hat so ein bisschen gelockt. Wisst ihr, das ist unlauter, das ist zum Teil verlogen, was Politiker und Banker machen. Aber die haben nichts, machen die ganz große PR-Maschine. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Wir haben den Gott, der Himmel und Erde geschafft hat, der über Leben und Tod entscheidet halt, nicht? Und wir sind nicht bereit, über das Große zu sprechen, sondern häufig nur über diese ganz kleinen Paketchen, die dabei sind, nicht? Da möchte ich euch Mut machen. Macht's wie der Nathanael. Wenn ihr einladet, dann sprecht wirklich von dem Ganzen. Sagt ihr, ich lade dich ein zum lebendigen Gott. Und das ist wichtig. Das ist wichtig bei Bekehrung, dass Menschen einladen. Ein großer Theologe hat einmal die Bekehrung in drei Teile aufgeteilt. Er hat gesagt, der zweite Schritt ist die Buße, der dritte Schritt ist die Hingabe und der erste Schritt ist die Einladung. Die Einladung gehört mit dazu. Einladung, Buße, Hingabe, das seien die drei Schritte bei der Bekehrung. Einladung ist ganz wichtig und das ist etwas, was wir tun dürfen, so wie eben in Lukas 14, dass wir hingehen dürfen und die Menschen in Anführungszeichen nötigen, freundlich einladen dürfen. Und es ist für euch dran, in der nächsten Zeit wirklich hinzugehen, mitzumachen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Wir haben das erkannt. Ich als Pastor, der Kirchenvorstand, der Konvent, Mission und Evangelisation ist unsere Aufgabe. Das ist gut so, dass wir das erkannt haben. Steht auch in unserer Gemeindeordnung, denn wir haben unablässig danach zu suchen, Menschen in Verbindung mit dem Evangelium, mit Jesus Christus zu bringen. Und das ist aber, wie gesagt, nicht nur die Aufgabe des Pastors, nicht nur die Aufgabe von einem Lutz Schäufler. Wir können Dinge organisieren und ich will dafür beten und Dinge tun. Aber ihr seid dran. Es ist an euch, einfach einzuladen. Ob die Menschen kommen, dafür sind wir nicht verantwortlich. Wir können nur einladen. Und schon gar nicht sind wir dafür verantwortlich, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden. Das tut Gott alleine. Aber das Einladende, hinzugehen, auf die Straßen, an die Zäune und Menschen einfach anzusprechen und zu sagen, kommt, das ist unsere Aufgabe. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Seid wie Philippus. Geht zu euren Nathanaels hin, zu euren Freunden, zu euren Bekannten und sprecht die Einladung aus. Kommt, probiert es doch aus. Seht einfach. Ich weiß noch, wie ich zum Glauben gekommen bin. Das schon mehrfach erzählt, ich auf dieser Freizeit war und dann der Freizeitleiter zu mir gesagt hat, in der Freizeit, du bist ja nicht bei Jesus. Ja, habe ich gesagt, bin ich nicht. Und er hat gesagt, stell dir mal vor, du gehst am besten vorbei. Probier es doch aus. Und ich dann gefragt habe, was muss ich denn machen? Nicht? Der hatte eingeladen, der hat knallhart die Einladung ausgesprochen. Und ich weiß nicht, wie eure Bekehrung stattgefunden hat, wo euch eingeladen hat, wo euch die Bibel vielleicht geschenkt habt, die ihr dann gelesen habt, halt nicht. Und wir sind heute in der privilegierten Situation, Botschafter Jesu Christi zu sein. Ihr dürft einladen. Einladen, dass Menschen kommen zu Jesus. Nathanael, ein eingeladener Mann. Und ein drittes, Nathanael, ein überzeugter Mann. Da war er erst skeptisch, hat er sich einladen lassen, vielleicht ist er auch nur aus Sympathie zu Philippus mitgekommen. Und dann begegnet er Jesus. Dann sagt Jesus, ein rechter Israelit, da ist er noch so ein bisschen im Diskurs halt, nicht? Woher willst du das wissen, so nach dem Motto? Und dann knackt der Herr ihn. Dann knackt er ihn. Da sagt er, noch bevor dich Philippus eingeladen haben, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Es ist viel spekuliert worden in theologischer Literatur und in Predigten, was da unter dem Feigenbaum passiert sein kann. Ob Philippus da irgendwie eine Schuld bekannt hat, besonders in die Buße gegangen ist. Ob er von Gott eine besondere Erkenntnis geschenkt bekommen hat. Ob er dort ein Gelübde abgelegt hat. Oder ob ihm eine besondere Prophetie geschenkt worden ist. Wir wissen es nicht. Aber das ist eben auch nicht wichtig für uns. Wir wissen nur, dass das ein ganz persönliches Ding zwischen Nathanael und Jesus war. Dass Jesus ihm hier wirklich begegnet. Und zwar so tief und so intensiv, dass Nathanael nichts mehr anderes kann, als zu sagen, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Das kann nur Jesus tun. Das können wir nicht machen. Kein Pastor Latzel, kein Kirchenvorstand einer Gemeinde, kein irgendeiner Theologe, nicht irgendeine Gemeinde, nicht St. Martini, kann irgendeinen Menschen zu Jesus Christus führen. Wir können eine Menge erzählen vom Heiland, aber dass Menschen den Heiligen Geist bekommen, dass sie in eine lebendige Beziehung kommen und dass sie merken, Jesus lebt wirklich, das schenkt Jesus ganz alleine. Dass das Herz eines Menschen wirklich erreicht und berührt wird. Da können wir nur die Hände für falten. Das können wir nicht machen. Wir können niemand auf intellektueller Weise beweisen, dass Jesus der lebendige Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist. So wie ich euch beweisen kann, 4 mal 4 ist 16, da brauche ich 10 Minuten zu und wenn ihr mehr als 50 IQ-Punkte habt, dann versteht ihr das auch, ist kein Problem. Aber dass Jesus Christus der lebendige Herr ist, so sicher und so wahr das ist, das kann ich nicht machen. Das kann kein Theologe. Das schenkt Jesus allein. Die Überzeugung eines Menschen, dass er zum lebendigen Christen wird, dass er wiedergeboren wird, das schenkt Gott ganz alleine. Das schenkt Jesus. Und das ist ein ganz persönliches Ding und das ist was Großartiges. Und das wisst ihr alle, wie das bei euch gewesen ist. Sei es, dass es punktuell war, so wie bei Nathanael oder ein längerer Prozess, aber dass man weiß, jawohl, der Herr hat mich lieb, er lebt und er ist der lebendige Gott, dass man das mitsprechen kann. Du bist der König in Israel, du bist der König der Welt, du bist Gottes Sohn. Und das ist für uns sehr, sehr entlastend. Wir arbeiten, das sage ich ja immer wieder, auftragsorientiert. Unser Auftrag ist, einzuladen. Wir arbeiten nicht ergebnisorientiert. Wir sind nicht verantwortlich dafür, dass im Oktober dann 30 oder 40 oder 50 Leute zum lebendigen Glauben kommen. Wunderbar, wenn es so ist und wir wollen darum beten. Aber das schenkt der Herr alleine. Wir gehen nur hin und geben uns alle Mühe, einzuladen, von Jesus zu künden, ihm die Ehre zu geben, ihn zu bezeugen in dieser Welt. Aber das, was daraus wird, das schenkt der Herr ganz alleine. Aber beten, das wollen wir natürlich dafür. Und da möchte ich euch auch Mut zu machen, ganz konkret. Faltet die Hände. Auch da werde ich euch gleich bei den Abkündigungen zu einladen. Halt nicht. Wir treffen uns jetzt ja bis hin zur Evangelisation jeden Abend von 6 Uhr bis 6.30 Uhr, also 18 Uhr bis 18.30 Uhr, um nur für die Evangelisation zu beten, für Erweckung. Und wenn ihr nicht kommen könnt, bitte, dann nehmt euch immer wieder mal eine Zeit, dass ihr euch wirklich zu Hause eine halbe Stunde hinsetzt und betet ganz konkret. Vielleicht für den Menschen, den ihr eingeladen habt. Faltet die Hände. Wir können Gott nur bitten, er allein kann es tun. Und ihm können wir kein Geld geben oder sonst irgendwas. Wir können nur die Hände falten und sagen, Herr, bitte schenk, dass dieser Mensch oder dass beide Evangelisationen Menschen zum Glauben kommen. Und darum möchte ich euch bitten, tut das bitte. Seid da wirklich ganz intensiv dabei. Das ist das Allerwichtigste, was ihr tun könnt, neben der Einladung, wirklich die Hände zu falten und für die Evangelisation zu beten. Das andere, was wir drumherum organisieren, ist alles wichtig, dass abends ein paar Schnittchen da sind und dass alles ganz nett ist und dass die Akustik funktioniert nicht. Aber das Wichtigste, nicht? Das Wichtigste ist das Gebet. Gebet unterstützt nicht die Arbeit der Evangelisation. Gebet ist die Arbeit der Evangelisation. Ganz wichtig. Deshalb bitte betet dazu, dass der Herr es schenkt, dass Menschen überzeugt werden. Und wisst ihr, das ist was ganz Großartiges. Es wird zwar hier nicht berichtet, aber ich kann mir vorstellen, was das mit dem Philippus gemacht hat. Weil ich habe das zum Teil selber erleben dürfen und ihr habt das auch schon erfahren, nicht? Wenn Menschen auf einmal von Jesus überzeugt werden, die vorher skeptisch waren, die man vielleicht selbst mit eingeladen haben, die eine Weile sich gewehrt haben und auf einmal sind sie überzeugt, dann sind die dabei. Das ist sowas Tolles, das ist das Wunderbarste, was es gibt, was man miterleben kann einfach, dass man teilhaben kann. Das sind übrigens Ewigkeitswerte. Das sind Dinge, die richtig zählen, auch eines Tages der Ewigkeit, wenn du dein Herz gefasst hast, einen eingeladen hast, hast die Hände für den gefaltet und dann schenkt Gott die Gnade nicht, das überzeugt worden ist halt nicht und ist zum Christen geworden, ist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und das ist heute nicht anders wie damals eben bei dem Philippus und bei dem Nathanael. Die Menschen sind skeptisch. Da braucht es andere wiedergeborene Christen, die hingehen und sie einladen. Und manchmal schenkt der Herr auch Gnade, dass da Menschen, die skeptisch waren und eingeladen wurden, überzeugt werden und zum lebendigen Glauben finden. Und das wünsche ich mir auch für unsere Evangelisation, die kommt. Und ich wünsche mir, dass wir dem auch vertrauen, dass diese Nathanael-Geschichte sich auch bei uns wiederholt oder bei dir wiederholt in deinem Umfeld, wenn du hingehst und Menschen einlädst zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und das dürfen wir wissen. Wenn das geschieht, dann wird nicht nur Freude bei uns sein, wenn vielleicht ein paar Gemeindeglieder mehr da sind, sondern ist Freude im Himmel. Freude im Himmel, so heißt es im Evangelium, Lukas 15 halt nicht. Dann freuen sich die Engel, wenn jemand, der verloren war, der skeptisch war, die Einladung angenommen hat und von Jesus Christus überzeugt wurde. Und darauf arbeiten wir hin. Dafür beten wir, dass der Herr dieses Wunder auch schenkt. Dass auch bei uns hier in Martini durch unseren unwürdigen Dienst, durch uns unwürdige Menschen, auch durch diesen unwürdigen Pastor mit hin, auch durch den unwürdigen Evangelisten, der kommen wird, Menschen erreicht werden und gerettet werden, wie für Zeit und Ewigkeit, wie bei Nathanael, der uns als Beispiel von Jesus vor Augen gestellt wurde. Das Paradigma einer Bekehrung, wie Nathanael zu Jesus findet, Nathanael ein skeptischer Mann, Nathanael ein eingeladener Mann, Nathanael ein überzeugter Mann. Möge der Herr diese Predigt an deinem Glauben und an deinen missionarischen Bemühungen segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.